Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, schön, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Muttertag. Ein besonderer Gruß geht jetzt natürlich raus an alle Mütter, die zuhören. Aber jetzt wenden wir uns mal den Reisen zu, die uns heute bevorstehen. Einen ersten Stopp machen wir in Bremen, das meine Kollegin Nadja Satter als Jazzmetropole erlebt hat. Und wenn wir schon mal da oben sind, können wir auch gleich in Hamburg vorbeischauen, wo nicht alles Alsterwasser und Segelbötchen ist. Die Stadt hat zum Teil eine düstere Geschichte, die wir uns genauer anschauen wollen. Und auch auf Fuerteventura ist trotz des tollen Klimas, das viele Reisende lieben, nicht alles eitel Sonnenschein. Der Tourismus auf der Kanarischen Insel bringt zwar Geld, aber auch Sorgen mit sich. Am Ende wird aber alles gut während dieses Sonntagsspaziergangs, denn es gibt einen malerischen Ausflug auf dem Königssee und wir machen eine Zugreise nach Stockholm. Es gibt so Dinge, die versteht man einfach nicht. Auch wenn man es immer und immer wieder versucht. Bei mir ist das zum Beispiel Formel 1, aber auch Jazz. Aber zum Glück arbeite ich in einem Job, in dem ich mich immer wieder mit neuen Themen beschäftige. Und heute geht es eben um Jazz. Genauer gesagt die Jazzstadt Bremen. Ja, Bremen ist eine Jazzstadt und deshalb auch Gastgeber des Festivals Jazz Ahead. Meine Kollegin Nadja Satter, die sich glücklicherweise besser mit Jazz auskennt, war im April in Bremen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Nadja.
Hallo Laura.
Was genau ist denn die Jazz Ahead?
Die Jazz Ahead ist ein Jazzfestival, aber auch eine Messe für Jazz. Einfach ausgedrückt, sie bietet Jazzliebhabern die Möglichkeit, sich mit allen Facetten der Jazzmusik zu beschäftigen, und zwar in Bremen. Auf der Messe trifft sich die internationale Jazzbranche, Jazzmusiker, Labels, Agenturen, Festivalmacher, Booker, Journalistinnen und Journalistinnen. Das klingt ziemlich trocken, aber man muss sich das so vorstellen. Da ist die Bremer Messehalle und da trifft sich dann die Familie, die dann eben aus Trompetern, aus Saxophonisten und aus allen möglichen anderen Musikrichtungen. Und dann geht man auf so ein genanntes Showcase, auch ein Kunstkurzkonzert. Das dauert circa 30 bis 40 Minuten. Dort können Jazzmusiker auftreten. Und da gibt es dann so ein kleines Konzert und man kann da mitgrooven. Und vor allen Dingen, wenn es Ihnen nicht gefällt oder wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie einfach wieder rausgehen und zum nächsten Konzert gehen. Das ist einfach, damit man sich das ein bisschen kennenlernt. Das ist dann die Messe zum Netzwerken und eben auch für die Vertreter, damit die es kennenlernen können. Und dann gibt es noch abends Spielstätten in Bremen. Und das ist dann die Club Night. Die gibt es auch noch.
Jetzt habe ich mich ja schon als Jazz-Neuling so ein bisschen geoutet, aber ich hatte jetzt Bremen auch gar nicht auf dem Schirm als Jazzstadt. Warum ist Bremen denn jetzt eigentlich eine Jazzstadt?
Das sollte Ihnen am besten auch die Sibylle Konitschki erklären. Das ist die Projektleiterin der Jazz Ahead und mit ihr habe ich kurz gesprochen.
Bremen ist die Stadt der Musik. Viele kennen die Stadtmusikanten. Weltweit übrigens. Weltweit kennt man auch die Jazz Ahead. Und Bremen war vielleicht für die meisten nicht immer die Jazzstadt. Wobei in den 70er Jahren waren wir schon wer im Jazz. Definitiv. Wir hatten legendäre Jazzclubs. Diese Welthauptstadt des Jazz, zu der wir jetzt geworden sind, da hat es dann tatsächlich doch die Jazz Ahead für gebraucht.
Was macht denn die Stimmung vor Ort aus? Also so, wie Sie das beschrieben haben, ist ja quasi die ganze Stadt voll mit Musikerinnen, Musikern, Jazzfans. Was macht das mit der Stadt Bremen?
Man fühlt sich unglaublich willkommen. Also ich komme ja nicht aus Bremen. Ich war dann da und habe gedacht, Wahnsinn. Also ich habe dann später gelesen, dass 66 Nationen dort waren und 14.500 Fachbesuche, also vielleicht waren 2, 3 weniger, aber die fallen dann natürlich auch nicht auf. Die Jazzmesse geht natürlich auch 3 bis 4 Tage. Und dann ist die Stimmung einfach wunderschön. Also es ist eine leichte Atmosphäre, man trifft immer überall irgendwelche Leute, die was mit Jazz zu tun haben. Ich war dann abends bei den Bremer Stadtmusikanten und wirklich nur Sightseeing und habe dann direkt eine ukrainische Jazzsängerin getroffen, die dann auch dort Fotos machen wollte. Ich meine, sie lebt zwar nicht da, aber sie wollte einfach dort netzwerken. Also es war eine Fachbesucherin und so trifft man sich dann eben auch abends zufällig beim Sightseeing.
Sie haben es jetzt schon häufiger erwähnt, dass die Jazzmusikerinnen sich als Familie ansehen und es wirkt alles so sehr herzlich. Wie würden Sie denn die Stimmung beschreiben?
Also die Stimmung fängt schon auf der Bühne an und die geht dann ins Publikum über und dann quasi von der Bühne aus in die Stadt. Von der Stadt aus, glaube ich, bleibt es im Herzen der Menschen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also ich war zum Beispiel tagelang danach immer noch beschwingt von der Musik. Und ich habe dann aber auch mit mehreren Jazzmusikerinnen ja auch gesprochen und unter anderem auch mit der Maite Hontele. Ich habe sie auf dem Messegelände getroffen, wo sie wirklich ihr Baby noch im Arm hatte an dieser Trage. Und dann meinte sie, ja, wir können kurz mal miteinander sprechen. Ich habe also mein Mikro rausgeholt und dann hat sie mir ein bisschen was über sich erzählt.
I was traveling all the world with my band and especially in South America. And for me, traveling has always been a joy in a lot of senses. The way you enter a country as an artist is always through the back entrance. It's not as a tourist, but you really get to know a country because you're playing for new people, for new audience.
Durch die Musik hat sie die Möglichkeit, sehr viel zu reisen, sehr viele Länder zu sehen, zu touren, also jetzt auch in Deutschland. Und sie sieht die Welt einfach durch die Augen eines Künstlers und eben durch die Hintertür, durch die sie gehen darf. Sie geht halt nicht auf die Bühne und sieht alles und das findet sie ganz, ganz toll.
Hatten Sie denn auch die Möglichkeit, bei einem Konzert dabei zu sein, als Sie in Bremen waren?
Ich war bei mehreren Konzerten, also bei diesen sogenannten Showcases, unter anderem bei ihr, dann war ich noch bei der Yumi Ito, dann war ich noch abends unterwegs auf der Club Night, da hatte ich mir ein Fahrrad ausgeliehen, die konnte man sich da vor der Messehalle ausleihen und ganz Bremen ist dieses Jahr sowieso im Fahrradfieber, weil Bremen dieses Jahr das Fahrradjahr Ausrufezeichen zelebriert, das ist das Themenjahr und entsprechend konnte man auch Biketouren buchen, wo man von einer Spielstätte zur nächsten gefahren ist und sich dort auch nochmal Mini-Konzerte anhören konnte, von der Altstadt in die Nordstadt, von der Nordstadt dann weiter zu Studios nach Pußdorf, wo auch verschiedene Sendungen aufgezeichnet werden. Da habe ich zum Beispiel auch ähnlich wie bei der Messe einfach meine Tour dann beendet und habe dann einfach den Nominierten des Deutschen Jazzpreises zugehört. Also es war sehr, sehr locker, flockig. Also es war nie ein Zwang. Und wenn einem die Musik nicht gefallen hat, ich meine, es sind immerhin viele Nationen, sehr, sehr viele Musikstile, also beziehungsweise ist zwar Jazz, aber es wird unterschiedlich improvisiert auf den Bühnen. Wenn es einem nicht gefällt, dann geht man einfach. Und das macht es so frei. Und eine ganz tolle Künstlerin, die ich getroffen habe, ist die Yumi Ito. Das ist eine Schweizerin mit deutschen und polnischen Eltern. Und auch sie war auf der Bühne phänomenal. Also ich glaube, ich habe selten Menschen gesehen, die sich so gefreut haben mit ihr, die ihrer Stimme gelauscht haben, ihrer Präsenz, mit ihrem Team, die sie da aufgebaut hat. Und da habe ich aber auch einen kleinen O-Ton mitgebracht von ihr.
Ich glaube, schon mit 6 Monaten bin ich zum ersten Mal nach Japan gereist, um unsere Verwandte zu besuchen. Ich glaube, das hatte schon einen großen Einfluss auf mich, musikalisch auch von den Sprachen her. Mein Vater ja Japaner ist, habe ich Japanisch gelernt. Und von meiner Mutter, sie kommt aus dem Norden, aus Polen, habe ich Polnisch sprechen gelernt. Und ich denke, dadurch habe ich auch diesen Zugang zu meiner Stimme gefunden. Man sagt ja, wenn wir alle geboren werden, dass wir da noch alle Laute von uns geben können und alle Sprachen der Welt perfekt sprechen könnten. Und danach verlernt man ja diese Vokale und so, die man nicht benutzt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich Japanisch, Polnisch und Deutsch gelernt habe gleichzeitig, konnte ich halt eine Palette an Sounds noch offen behalten. Und ich glaube, das hat mich sehr inspiriert für meine Musik, also beim Improvisieren vor allem da. Habe ich eigentlich nie so ein klares System an Silben gelernt, also schon ein bisschen so Bebop, aber vor allem diese Sprachen haben mich sehr, sehr inspiriert, meinen eigenen Klang zu finden und Wenn ich improvisiere, ist das für mich wie eine universelle Sprache. Die Leute und Länder sind für mich eine riesige Quelle, auch zum Songschreiben. Mein nächstes Album, darin geht es dann auch ums Reisen, was voll spannend ist. Da habe ich auch einen Song geschrieben, wo es darum geht, dass wir im Kern alle dieselben sind.
Ja, im Kern sind wir alle dieselben. Und wenn Sie sich jetzt inspiriert fühlen, nächstes Jahr vielleicht auch zu Jazz Ahead zu gehen, ab dem 24. April 2025 geht's wieder los. Danke an Nadia Sattar für ihre Eindrücke vom Jazz Ahead.
Love is here to stay. These days are here to pass. Of these times to end. Like the heavy rain that's pouring down my face, my feet are resting on the cold wet earth. I'm waiting for the sunlight to give me a gentle kiss, like you used to do when we were lying next to each other, opening our eyes at the same moment. Still I'm waiting for the sunlight to give me a gentle kiss.
Wenn ich an Hamburg denke, dann denke ich zuallererst an schlechtes Wetter. Ich bin da ehrlich, ich habe selbst 4 Jahre dort gewohnt. Ihnen wird vielleicht noch der Hafen oder die tolle Speicherstadt in den Sinn kommen und natürlich die Reeperbahn. Und da beginnen wir gleich unseren Blick in die kriminelle Geschichte der Stadt. Denn wo das Nachtleben ist, sind Blut und Gewalt nicht weit. Sven Annert mit schaurigen Geschichten aus Hamburg.
Das ist Freddy Quinn, 2:09.
Keine 10 Gehminuten von der Reeperbahn entfernt liegt das St. Pauli Office, ein Kiez Tourist Office, das themenbezogene Touren durch das Rotlichtviertel anbietet. Im St. Pauli Office herrscht reger Betrieb. Internationales Publikum schaut sich nach Souvenirs um. Dani ist seit Jahren dabei, sie ist St. Paulianerin mit Haut und Haaren, sie trägt natürlich einen Hoodie mit Totenkopf. Überall blitzt der Totenkopf hervor, das Emblem des Fußballclubs FC St. Pauli. Dani ist ehemalige Pädagogin und nun Kiez-Guide mit dem Anspruch, St. Paulis Kriminalgeschichte ein wenig anders zu erzählen.
Also was ja interessant ist hier in St. Pauli, ist ja, dass jedes Verbrechen hier so ein bisschen zum popkulturellen Phänomen hochgejazzt wird. Und dann benennt sich eine Kneipe danach und dann gibt es einen Drink und ein T-Shirt womöglich oder sonst was. Das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Da werde ich auch gleich noch einen Disclaimer machen vor meiner Tour, dass hier natürlich genauso Opfer gelitten haben. Und ich weiß auch, dass manch ein Tourguide, wenn er von den Zuhälterkriegen in den 70er, 80er Jahren spricht, von goldenen Jahren spricht oder so. Das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch. Also hier solche Verbrechen zu romantisieren oder so, das gibt es bei mir zumindest nicht. Also die sind schon blutig, die Sachen.
Nun geht es auf unverblümt blutige Krimitour durch St. Pauli. Das Publikum ist bunt gemischt. Einheimische und Gäste aus Dortmund und Konstanz sind dabei, um ins Herz der Finsternis vorzudringen. Es ist ein Ausflug in die 70er und 80er Jahre, der kriminellen Hochzeit auf St. Pauli.
Ja, kommt näher, genau. So, herzlich willkommen zur Kirchtour mit dem St. Pauli Office. Mein Name ist Dani, ich bin euer Tourguide für die nächsten 2 Stunden. Und wenn ich euch so anschaue, dann üben wir jetzt als allererstes mal eine kleine Choreografie ein, die wir immer, wenn wir stehen bleiben, wiederholen werden. Und zwar stehen wir nicht so...
Auf der Reeperbahn abends um 7 ist schon einiges los, sogar an einem Wochentag. Touristen, Obdachlose, lärmende Menschen spazieren, randalieren und amüsieren sich im Neonlicht. Es riecht nach Bratwurst, Bier und Döner. Wir verschwinden gleich neben einem pinkfarbenen Bordell in einen Hinterhof.
Genau, die Ritze. Den Eingang habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn es im Fernsehen um St. Pauli geht. Ne, dann gibt es einen Schnitt auf diese Tür, im Idealfall geschlossen in dem Falle dann, ne, mit den frivolen Namen und den geöffneten Frauenbeinen. Ne? Und dann laufen die Touristinnen und Touristen laufen dann die Reeperbahn rauf und runter und sagen, hä? Wo ist sie denn jetzt? Schon 1000 Mal im Fernsehen gesehen. Die versteckt sich hier hinten im Hinterhof. Das ne, genau, weiß man gar nicht genau. Das hat einen Grund und den erzähle ich euch jetzt als allererstes.
Wer von den schwärzesten Tagen der Zuhälterkriege auf St. Pauli erzählt, von den Kämpfen zwischen der sogenannten Nutella-Bande, der GmbH oder den Wienern, kommt meist ins wohlige, gruselige Schwärmen. In Pop- und Filmkultur wurde das schmutzige Geschäft als Teil der Kiezfolklore gesehen. So als wäre es eine ruppige Familienangelegenheit, die nicht einmal die Polizei etwas angeht. Dani stellt klar, Leichen pflastern die Wege der Gentlemen der Reeperbahn und erzählt die blutige Story vom Auftragskiller Werner Mucki Pinsner, der für die Kiezgrößen mordete, 1986 verhaftet wurde und im damaligen Polizeihochhaus am Berliner Tor einen grausigen Showdown inszenierte.
Muckis Frau hat eine Waffe zu diesem Termin mitgebracht, in ihrer Unterhose versteckt. Unvorstellbar heute, muss man ja sagen. Auf der Toilette hat sie diese Waffe dann in ihre Handtasche gelegt. Und als der Staatsanwalt dann sagte, na jetzt schießen Sie mal los. Oh. Tatsächlich, ja. Hat er auf den Staatsanwalt geschossen. Der fiel schwer verletzt tatsächlich auf den Schreibtisch, starb 2 Tage später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die beiden Polizeibeamten an der Tür flohen.
Tatort Budapester Straße. 10 Jahre nach den Pinsner-Morden im Polizeihochhaus. Keine 10 Gehminuten von der Reeperbahn entfernt, treffe ich an einem kalten Novembermorgen Thomas Hirschspiegel in der Paulinenstraße, gleich gegenüber dem Fußballstadion vom FC St. Pauli. Hirschspiegel war Polizeireporter der Hamburger Morgenpost seit 1977. Er kennt die Tatorte, die Szene und die kleinen und großen Verbrechen. Wir erinnern uns an die 90er Jahre, die vermeintlich goldenen Zeiten der Reeperbahn-Zuhälter sind längst vorbei.
Ja, hier in dem Hotel hat in Mitte der 90er ein Mensch gelebt, der morgens aufwachte, der hatte irgendwie ganz oben ein Zimmer, ich glaube sogar unterm Dach, und hatte irgendwie einen schlechten Traum. Und da hat er seine Pistole genommen, eine Ceska, eine tschechische, mit 16 Schuss. Und hat diese 16 Schuss einfach wahllos auf die Fassade der Häuser gegenüber gefeuert. Werde ich auch nicht vergessen. Und alles durchlöchert, aber wie durch ein Wunder niemand verletzt. Und er ins Gefängnis. So ein kleines Teilchen hier auf St. Pauli.
Ist St. Pauli wirklich so etwas wie ein Hotspot des Verbrechens in Hamburg in der Zeit gewesen?
Also bei den 80ern war es, ja, es gab dauernd Schießereien und Messerstechereien, aber die betrafen die sogenannten soliden oder normalen Hamburger nicht. Oder auch keine Touristen. Das gab es in der Regel nicht. Man hat sich untereinander gefeuert. Pinsner mit seinen diversen Auftragsmorden ist ja der bekannteste Fall. Und das war im Milieu. Dass da mal ein armer Tourist vom Barhocker geschossen wurde, ja, das kam vor. Aber das war die Ausnahme. Schlimm wurde es in den 90ern.
Etwas Luftveränderung tut nun gut. Nach den St. Pauli-Geschichten um Mord und Zuhälterei. Fahren wir also aufs Land, genauer in die Vieh- und Marschlande, Hamburgs Hinterland und Gemüsegarten. Was auf den Hamburger Wochenmärkten angeboten wird, wird hier angebaut. Wir nähern uns der Dove-Elbe, einem Nebenarm der Elbe, der im Sommer zum Baden und Freizeitscheppern einlädt. Silke Schoppmeier, Krimi-Autorin und Kennerin von Land und Leuten, erzählt mir von den düsteren Seiten der Marschlandschaft. Deich Fatal heißt auch einer ihrer Krimis, um einen Hotelier, der zwischen Dove-Elbe und Deich ermittelt.
Ja, wir stehen hier quasi vis-à-vis zum Regattazentrum. Ja, und da setzt mehr oder weniger auch der Fund meiner ersten Leiche ein. Genau, es ist so, dass da ein Ruderboot hier im Training ist und sie werden begleitet vom Trainer und von dem nachherigen Ermittler. Und die rudern hier so längs und gucken sich die Gegend an und denken, ja Gott, das ist eine ganz normale Rudereinheit, bis dann plötzlich man unter einer Brücke hindurchfährt und dann nach wenigen Metern plötzlich eine Wasserleiche dort entdeckt wird.
15 Kilometer von hier entfernt befindet sich die Gedenkstätte des KZ Neuengamme. Das ist der historische Tatort eines historischen Verbrechens, das die Krimi-Autorin auch persönlich mehr bewegt als jeder Kiez-Krimi oder Dove-Mord.
Es ist ja eigentlich eine friedliche Gegend, die Gegend, Vieh- und Marschlande, aller Mühe ist da hinten, da ist Tatenberg, hier ist die Dove-Elbe. Wie kommen Sie auf das Verbrechen hier?
Ja, Sie sagen schon ganz richtig, man meint, das ist eine idyllische Gegend hier. Also wenn man mit Polizisten sich unterhält, passiert hier auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Aber trotzdem habe ich mir das zum Anlass genommen, vor ungefähr 10 Jahren mir hier einen ersten Krimi auszudenken. Und der führt uns dann auch eigentlich an den Ort, wo eigentlich das schlimmste Verbrechen in den Vieh- und Marschlanden begangen wurde, und zwar in die Gedenkstätte Neuengamme. Und fiel mir auf, dass hier in den Vieh- und Marschlanden das Verbrechen durchaus auch mal ein Zuhause hatte und nach wie vor hier und da auch mal hat. Im Moment beschäftige ich mich mit der Geschichte meines Großvaters. Der war christlicher Widerstandskämpfer in Osnabrück. Ja, und das ist gerade meine Hauptarbeit. Und das bedarf sehr akribischer Recherche in ganz Deutschland, in London, in Amsterdam war ich. Und ich hoffe, dass das dieses nächstes Jahr zum Abschluss kommt.
Ist da der Krimi vielleicht so eine Art Entspannungsübung?
Das kann man vielleicht sagen, weil die Geschichte mit meinem Großvater ist doch sehr persönlich. Und auch im Gespräch mit Verwandtschaft und so weiter fließt nach wie vor die eine oder andere Träne, muss ich erstaunt manchmal feststellen. Ja, von daher ist so ein Krimi dann doch eher weiter weg von mir selber.
Mein Kollege Sven Arnert hat uns Hamburger Kriminalgeschichten erzählt. Nicht so düster, aber auch aus Hamburg ist das, was wir jetzt hören. Scotch and Water mit ihrem Song Moving On. Und wir bewegen uns auch. Und zwar geht's nach den Nachrichten weiter in den Süden Deutschlands.
If I wanna leave, even if I wanna Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit mir hinterm Mikrofon, Laura Kingston. Und ich nehme Sie gleich mit zu einem Postkartenort. Mit Superlativen tue ich mich als Journalistin ja immer schwer, aber beim Königssee im Berchtesgadener Land sind die zum Teil schon angebracht. Er wird als Postkartenmotiv oft zum schönsten Bergsee Deutschlands gekürt. Und was früher nur auf Postkarten stattgefunden hat, das wird heute auf Instagram gepostet, weshalb der See inzwischen auch weit nach Japan gedrungen ist. Als der See vor fast 20 Jahren zum letzten Mal zugefroren war und das für 3 Monate bei einer Eisschicht von 50 Zentimetern, das war vorher noch nie da gewesen, da wollten 30.000 Menschen das Ereignis am ersten Wochenende miterleben und über das Eis wandern, Schlittschuh ausprobieren, Schlitten fahren oder Skilanglaufen. Ein Hotspot im Berchtesgadener Land bleibt der See auch zu anderen Jahreszeiten. Und wenn man Glück hat, erwischt man aber auch ein paar ruhigere Stunden und kann sich der Mystik und Schönheit ganz hingeben und erhaben vor der Natur verneigen. Meine Kollegin Beatrice Seider hat diese Momente erlebt.
Wenn im kühlen April und Mai die Berge noch schneebedeckt sind und es fein nieselt, kann man mit viel Glück am späten Abend ganz alleine am Königssee mit seinem reinen, klaren Wasser sein. Der gehört zum saubersten See in ganz Europa. Er wird nur durch Schmelz, Regen und Quellwasser gefüllt und man kann aus ihm trinken. Das letzte Boot mit Touristen ist schon lange eingefahren. Eine Ruhe breitet sich aus, Nebelschwaden ziehen auf und die bewachsenen kleinen Inseln und großen Steine, die aus dem Königssee herausragen, verabschieden sich vom Tag. Der Mensch wird ganz klein. Die Natur hat wieder die Oberhand übernommen. Bezaubernd sind diese Augenblicke und äußerst selten.
Mit wenig Leuten wird es jetzt schon schwieriger.
Am Königssee zu sein, sagt Bergführer Eddie Balduin. Wer es wissen muss, zur besten Zeit dort zu sein und eine Bootstour zu buchen, natürlich ein Kapitän der Königsseeschifffahrt.
Morgen. Also einen entspannten Ausflug ist meistens im Frühling, so April, Mai, vor Pfingsten oder dann im Spätherbst, so November, Oktober. Und das erste Boot.
Empfiehlt Andreas Kunz. Und so habe ich es knapp vor Pfingsten geschafft und sitze im ersten Boot frühmorgens. aber nicht alleine. Das Boot ist bis auf den letzten Platz voll und es warten noch Hunderte von Touristen am Steg. Also doch eine Woche zu spät. Kapitän Kunz begleitet die Tour.
Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Kollege und ich dürfen Sie hier am Königssee recht herzlich begrüßen. Jetzt während der Überfahrt würde ich Ihnen den See und die nähere Umgebung ein wenig zeigen und erklären. Ist das überhaupt recht?
Ja.
Schade. Ja, mal natürlich gerne für Sie. Fahren wir gleich auf der rechten Seite drüben an die steil abfallende Felswand. Das ist der Falkenstein. Es ist ein Gletscherschliff aus der letzten Eiszeit. Diese Wand geht senkrecht bis zum Seegrund hinunter, wie sie hier oben herauskommt. Der See, der ist hier bereits schon 120 Meter tief.
Die tiefe und eisige Temperatur und dass Menschen nicht schwimmen können, wurde ihnen vor über 400 Jahren zum Verhängnis.
Kurz über der Wasseroberfläche kann man ein kleines rotes Kreuz erkennen, links oberhalb die dazugehörige Gedenktafel. Das erinnert an ein Unglück, das im Jahre 1688 passierte. Damals sind 71 Personen beim Übersetzen nach Bartholomä mit ihrem Floß gekentert und ertrunken. Geht schon gut los, gell? Aber keine Angst, es wird noch schlimmer.
Eine halbe Stunde fährt das Boot 5 Kilometer quer über den See. Und die breiteste Stelle sind 1300 Meter. Das Grenzgebirge zwischen Bayern und Österreich, das steinerne Meer mit seinen schneebedeckten Gipfeln, breitet sich in weiter Ferne vor uns aus. Mit den Grenzorten dahinter Marialm, Saalfelden und Zell am See im Pinzgau.
Kann man auch bei schönem Wetter drüber wandern, ist ein ganz gemütlicher Spaziergang von 10 bis 12 Stunden.
Beim Zurückschauen rechts ist das Lattengebirge bei Bischofswiesen in Sicht und erinnert an eine schlafende Hexe.
Diese liegt da draußen auf dem Rücken, sie schaut in den Himmel hoch. Ganz rechts, die Haare fallen ins Tal hinab, nach links dann die bewaldete Stirn, die krumme Nase, das vorgeschobene Kinn, der Hals und so weiter. Gell?
Und wir streifen einen Wasserfall zur Linken. Und oberhalb erstreckt sich der Jenner, der Hausberg am Königssee. Seit 1910 ist das Gebiet rund um den See ein Pflanzenschongebiet und gehört seinerzeit zum Alpen-Nationalpark von 1978 an. Alle Boote sind seit über 100 Jahren elektrisch unterwegs. Und davon gibt es insgesamt 19.
Unsere Flotte ist auch schon sehr alt. Sie fahren heute mit einem sehr historischen Boot, mit der Watzmann. Ist das älteste Boot unserer Flotte. Baujahr ist bereits schon 1920. Jetzt wird's leise, gell?
Um die Natur vor den vielen Touristen zu schützen, passen Ranger auf, dass alles ordentlich und sauber bleibt und keiner wild zeltet. Baden ist zwar erlaubt, aber bei 11 bis 12 Grad derzeit etwas nur für ganz Mutige. Und die steilen Ufer, und das sind 80%, erschweren einen bequemen Zugang zum Baden. Im Hochsommer wird es nur knapp bis auf etwa 18 Grad warm. Eine ganz besondere Felswand, die aus dem Königssee ragt, ist die Schall- oder Echowand.
Früher wurden die Fahrgäste hineingerudert mit Flachbooten, sogenannten Landauern. Kann man sich vorstellen, wie die Gondeln von Venedig. Man hat dann hier an dieser Stelle eine Pause gemacht und dann hat man mit einem Schwarzpulver gefüllten Handböller einen Schuss abgefeuert. Und diesen Knall, den konnte man dann bis zu 7-mal anschlagen hören. Deshalb gibt es heute noch den alten Ausdruck, das 7-fache Echo vom Königssee.
Und wenn gerade mal ein Kapitän an Bord ist, der Trompete oder ein Horn blasen kann, dann spielt er auch eine Melodie. Denn das Schießen wurde 1920 verboten.
Jetzt weiß ich auch nicht, ich hätte rein zufällig mein Flügelhorn dabei. Möchten Sie mal so ein Echo hören?
Ja, unbedingt.
Das haben wir schon fast gedacht. Sie wären jetzt die Ersten seit 100 Jahren gewesen, die wohl eingesagt hätten.
Die erste Station ist zwar Bartholomä, ich fahre weiter bis zum Ende und steige in Saletalm am Obersee aus. Dort wird der sanft eingebettete Obersee mit den hohen, umrandeten Felsen eine echte Konkurrenz zum Königssee.
Der Obersee ist landschaftlich gesehen der schönste Teil hier bei uns am Königssee. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen, wandern Sie zumindest bis zum Obersee. Es lohnt sich auf alle Fälle.
Der See spiegelt durch die Sonne Felsen und Bäume im glasklaren, grün-blauen Wasser und ist von einer unglaublichen Zartheit. Eine Naturschönheit. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen schöneren See gesehen zu haben. Langsam werden es immer mehr Touristen, weil immer mehr Boote ankommen und der schmale Weg um den See füllt sich. Dann heißt es entweder im Getümmel bleiben oder den Rückzug antreten. Ich entscheide mich, zurückzufahren. Auf dem Rückweg wäre ein Halt und ein Spaziergang an der Wallfahrtskirche Bartholomä, die urkundlich 1134 erwähnt wurde und eine kleine Holzkapelle war, mit seiner berüchtigten Watzmann-Ostwand dahinter eine Option.
Und wenn Sie jetzt mal rüberschauen, kann man vier helle Wasserrinnen erkennen. Da, wo auch das große Schneefeld noch drin liegt, das ist dann der große Watzmann mit 2713 Meter. Und somit ist er Deutschlands höchster Berg nach der Zugspitze. Es ist eine der längsten und schwierigsten Kletterrouten hier bei uns in den Ostalpen. Ein guter Bergsteiger braucht, um diese Wand zu durchsteigen, 6 bis 8 Stunden. Sie misst vom Einstieg bis zum Gipfel knappe 2000 Meter reiner Fels.
Weil so viele Leute abends anstehen, um das letzte Boot zu bekommen, denn anders kommt man nicht zurück zur Anlegestelle, bleibe ich an Bord und verschiebe den Besuch auf ein nächstes Mal. Ich will lieber die aufgeladene Energie vom bizarren Obersee noch behalten und dem Plätschern auf dem Königssee lauschen.
Hoch in den Bergen überm Königssee, da haust die Maid und hütet Vieh im frischen Klee. Hoch auf den sonnigen Matten, sie ist so fromm und dennoch ungehemmt, so wie der prall gefüllte Schmiedehemd. Sie hat das Schweigen im Walde, doch in der Nacht wird euch gemacht, die Landestracht transparent mit allem. Ja. Und aus dem Tal strömt auf einmal die Burschenschaft und feuert sie noch an.
Der Königssee im Berchtesgadener Land, vorgestellt und schmackhaft gemacht von meiner Kollegin Beatrice Seider. Auf Reisen geht, dann gibt es einen Satz, den man wohl nicht hören will. Touristen, geht nach Hause. Der fiel allerdings genauso vor wenigen Wochen auf den Kanarischen Inseln, als tausende Einwohner gegen Massentourismus protestiert haben. Die Auswirkungen des Tourismus sind auch auf Fuerteventura angekommen, obwohl diese eher noch als Insel der weiten und leeren Strände gilt. Wie die Einwohner der Insel zum Tourismus stehen und was die Insel zu einem unschlagbaren Reiseziel und inzwischen auch Wohnort für Menschen aus ganz Europa macht, Thorsten Philips hat es herausgefunden.
So hört es sich an, wenn Federico Correa Tassada seine Haustür aufmacht. Er wohnt nämlich in einem Wohnwagen auf 4 Rädern. Eine richtige Wohnung kann er sich inzwischen nicht mehr leisten, denn die Mieten haben sich auch in La Parrette, einer kleinen Stadt im Südwesten der Insel, verdoppelt. Für 2 Zimmer müsste er fast sein gesamtes Einkommen hinlegen. Er arbeitet in La Parrette als Surflehrer.
Es gibt einfach kein Apartment zu einem erschwinglichen Preis zu mieten. Ich verdiene 1200 Euro. Das Zimmer kostet Minimum 800 Euro, eher 1000.
Eine Situation, die nicht immer einfach ist.
Für mich ist es kein großes Problem. Aber wenn mein Sohn kommt und er in einem Wohnwagen schlafen muss, 3 Tage lang, ist das schon nicht schön.
Federico ist kein Einzelfall. So wie ihm geht es inzwischen Hunderten auf der Insel Fuerteventura.
Für mich geht es, wie gesagt, aber für eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern ist der Zustand natürlich düster und traurig.
Immer mehr Immobilienbesitzer vermieten ihre Wohnungen und Häuser als Ferienwohnungen. Das bringt mehr Geld, als sie an Einheimische zu vermieten. Für die wird der Wohnraum dadurch knapper. Alberto González, Sprecher des Bündnisses für faire Mieten, hat gerade zusammen mit knapp 100.000 Menschen gegen diese Zustände demonstriert.
Es gibt mehr Touristen, dann braucht man mehr Arbeiter. Es gibt dann zu wenige Wohnungen. Vor 5 Jahren hat eine Wohnung mit 3 Zimmern, Bad und Küche noch 600 Euro oder 500 Euro gekostet. Aber jetzt ist es doppelt so teuer und die Löhne sind eben nicht so stark gestiegen.
Por menos de 1.200 Euro. Es un auténtico disparate. Los salarios han subido en una proporción mucho más pequeña.
Insgesamt 15 Millionen Touristenankünfte zählte der Tourismusverband der Kanarischen Inseln im vergangenen Jahr. Im Jahr 2024 könnte es nach ersten Schätzungen mehr werden. Das ist aber dann immer noch kein Rekord. Vor der Corona-Pandemie waren es schon mal mehr als 16 Millionen Touristen. Die genießen die Strände. Wenn der türkisfarbene Ozean auf den ockerfarbenen Sandstrand trifft, spüren Spaziergängerinnen und Spaziergänger bei Flut ein 20 Grad Celsius warmes Wasser, fast das ganze Jahr über. Deshalb ist der Name der Insel nicht mit starkem Wind zu übersetzen, sondern eher mit große Glückselige, so wird sie genannt. Am Strand liegen dunkle Vulkansteine, aber bei Ebbe des Atlantiks vor Afrika ist der Sandstrand gut 40 Meter breit. Am Strand ist auch José Luis mit seiner Familie. Er wohnt hier auf der Insel, hat schon viele Hotels gebaut und ist nun Rentner. Er erzählt, dass seine Knie inzwischen von der Arbeit wehtun. Trotzdem seien Touristen für ihn ein Heil und kein Fluch für Fuerteventura.
Nein, das ist gut. Je mehr kommen, umso besser. Wir brauchen die. Ohne Touristen kein Geld.
So wie er sehen es viele Einheimische, zum Beispiel auch die Lehrerin Lamia Mamari und die Studentin Paula Ruiz, die an einem Strand im Südosten der Insel in Esquinza unterwegs sind.
Ich denke, dass der Tourismus hier sein muss. Denn die Menschen, die hier sind, diejenigen von uns, die von hier sind und dafür arbeiten, leben davon. Die Geschäfte, die Hotels, die Restaurants, die Bars. Wenn es keinen Tourismus gäbe, würden die Menschen hier nicht essen. Denn Fuerteventura lebt vom Tourismus. Die Touristen, die hierher kommen, wissen, wie man sich um die Insel kümmert. Das Meer nicht verschmutzen, sie gehen nicht auf Partys und machen da Probleme. Sie benehmen sich gut und kümmern sich um die Insel. Sie waren immer willkommen. Sie portan bien y cuidan la isla. Siempre han sido
bienvenidos, ¿sabe? Ich bin glücklich. Meine Mutter hat auch einen Laden. Sie lebt davon. Und für uns ist der Tourismus sehr wichtig. Wir sind eben davon abhängig.
Weiter südlich von La Esquinza, im Hafen von Morojable, liegen die Yachten neben den Fischerbooten. Ein Rochen schwimmt gut sichtbar direkt unter der Kaimauer. In der Bar La Cofradía, direkt im Hafen, treffen sich die Fischer nachmittags und trinken Bier. Einer von ihnen ist Raiko Santana. Seit er 8 Jahre alt ist, fischt er. Zuerst mit seinem Vater, dann alleine. Inzwischen ist er 50 Jahre alt.
It's called Alicia de Jesus. The name of my mom.
Raiko Santana beklagt sich über die zu geringen Fangquoten, die inzwischen für ihn aus seiner Sicht existenzbedrohend sind. Trotzdem ist er glücklich und würde nie etwas anderes machen wollen.
Pescando, cogiendo pulpo, hablando con los barcos. Y si naciera otra vez.
Ich liebe mein Leben. Angeln, Oktopus fangen, Fischerboot fahren. Und wenn ich wiedergeboren wäre, würde ich das Gleiche wieder tun. Selbst wenn ich mehr Geld im Baugewerbe oder mit dem Internet verdienen würde. Nein, dieses Leben ist das, das ich mag, weil es mir gefällt. Wenn dieses Leben mir nicht gefallen würde, könnte ich kein Fischer sein, weil ich glücklich bin. Gestern haben wir einen 421,5 schweren roten Thunfisch gefangen. Ich freue mich total darüber. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Ich fische nicht. Wenn ich nicht fische, gibt es Wind, Probleme, Sturm. So sind wir glücklich. An guten und an schlechten Tagen.
Raiko Santana wünscht sich eher mehr Touristen als weniger.
Porque Canarias vive del turismo, ya sea para barcos, para excursiones de turismo.
Die Kanarischen Inseln leben vom Tourismus. Wir mit unseren Fischerbooten fangen viel für die Touristen, die in die Restaurants gehen oder in die Hotels. Wir haben sonst nur noch ein ganz bisschen Landwirtschaft.
Aquí no hay otra cosa. La agricultura, aquí tenemos agricultura, pesca y turismo. Eso es lo que hay.
Szenenwechsel. Einige Touristen und Einheimische haben sich am Strand von Jandia im Südosten der Insel Fuerteventura aus den schwarzen Vulkansteinen kleine Plätze abgesteckt, als liegen sie in einer größeren Feuerstelle. Ihre Handtücher und Taschen sind samt der Menschen wie in einer kleinen, dunklen, offenen Burg am hellen Sandstrand. Zwischen den Plätzen sind immer ein paar Meter Abstand, kein Dicht an Dicht. Einige Deutsche liegen hier, wie zum Beispiel Herbert und Olga Wieselski aus Bayern. Seit 30 Jahren kennen sie die Insel. Zuerst haben sie hier Urlaub gemacht, haben jetzt ein Haus und leben inzwischen hier seit 6 Jahren. Das heißt, sie kommen in den letzten Jahren regelmäßig immer für ein paar Monate her.
Normalerweise ist auf der Insel wahnsinnig viel Platz. Ja? Also es ist wahnsinnig viel Platz. Aber ich meine halt grundsätzlich, wenn jetzt das von da bis oben rauf zugebaut wird, dass dann so ausschaut, später vielleicht wie in Mallorca, ja, dann würde ich nicht mehr herfahren. Aber so ein großer Boom, ja, dass man sagt, da würde jetzt ein Hotel nach dem anderen gebaut, ist mir nicht aufgefallen.
Während Herbert Wieselski auf die schönen Orte im Norden zum Surfen schwört, ist Olga Wieselski von den Dünen in Coralejo begeistert.
Sie bleiben einfach mit dem Auto stehen oder mit dem Bus oder so. Die Wanderdünen, das ist für mich was, ja, was ich vorher nicht erlebt habe, dass die wandern, in, natürlich durch den Wind bedingt. Manchmal ist die Straße halb zu vom Sand. Nächsten Tag ist alles wieder weggefegt und wenn man da so steht und die Hügel sieht, ja.
Also die Dünen sind für mich nicht das Highlight von Fuerteventura. Es sind zum Teil diese schönen Strände, El Cotillo zum Beispiel, also im Norden gegenüber von Coralejo. Also das ist schon eine beeindruckende Steilküste. Also unten sind Surfer drinnen, also keine Windsurfer, sondern Wellenreiter, Hunderte. Also das ist für mich landschaftlich eigentlich das Nonplusultra, weniger die Dünen. Ja.
Tatsächlich, in Coralejo stellt man einfach den Wagen an die Seite der Straße. Die teilt das Meer mit seinen Vulkansteinen von einer wüstenartigen Dünenlandschaft, die kilometerweit ins Landesinnere zu reichen scheint. Dahinter ragen Vulkanberge weit weg heraus. In dieser Wüste wachsen auch ein paar grüne Pflanzen und einige Touristen haben mit mittelgroßen Vulkansteinen ihre Namen im Sand stehen gelassen, um gesehen zu werden. Urlauber aus Frankreich sind begeistert.
Voilà, on a affaire à une particularité impressionnante sur cette île de Fuerteventura.
Das macht eine Einzigartigkeit aus. Hier haben wir es also mit einer beeindruckenden Besonderheit auf dieser Insel Fuerteventura zu tun. Es gibt viele Landschaften und vor allem diese Dünen, die sicherlich aus Korallen entstanden sind, da man bei einem Spaziergang ein wenig weiter entfernt Korallenstücke finden wird. Und auf dem Grund die gesamte Vulkankette, die, wie ich glaube, das Wesentliche des nördlichen Teils der Insel ist.
Et sur le fond, donc toute la chaîne volcanique qui est, je pense, l'essentiel de la partie nord de l'île.
Ici c'est très sauvage.
Man will diesen Teil der Insel gar nicht mehr verlassen. Hier ist es sehr wild. Es sind gute Spaziergänge. Es ist schön. Man genießt es sehr.
On apprécie beaucoup.
Viele Europäer haben hier Häuser, die genau zu dem Prozess beitragen, den viele Einheimische beklagen. Die Nachfrage nach Immobilien steigt, die Preise steigen, die Mieten auch. Auch Paolo Mandolaro aus Italien hat hier ein Haus gekauft.
Ho preferito comprare casa vicino all'aeroporto per ovvi motivi, perché poi essendo anche al centro di Fuerteventura mi dà la possibilità di poter accedere in un'ora di macchina più o meno, un'ora e mezza, sia al nord che al sud.
Ich habe mich entschieden, ein Haus in der Nähe vom Flugplatz zu kaufen und bin also dicht an der Hauptstadt und im Zentrum der Insel. Die Insel ist im Prinzip in drei Zonen aufgeteilt. Im Norden sind die Italiener, wobei Corralejo auch die Struktur der Häuser italienisch aussieht. Es ist alles sehr jugendlich, auch mit den Surfern. Dagegen im Zentrum, da ist alles von Engländern beherrscht, auch die Architektur der Häuser. Und im Süden, bei Morro Jable, bei dem Strand Jandia, prägen die Deutschen die Umgebung. Dort sind auch die Dienstleistungen und die Organisation des Lebens anders als im Rest, weil halt jede Kultur einen eigenen Stil hat und das merkt man von Nord nach Süd.
E tu vedi comunque una differenza da nord a sud completamente diversa anche nei servizi, nel modo di gestire la clientela, perché ognuno ha un diverso modo di vivere, un diverso modo di settle down, di sistemarsi in maniera diversa.
Und wie soll man ihm, dem sizilianischen Piloten Paolo Mandolaro, verübeln, sich hier einen Traum zu verwirklichen, wenn man den 45 Jahre jungen Mann von der Insel schwärmen hört?
Es gibt so viele schöne Plätze, geheime Strände, unentdeckte Plätze, die keiner kennt. Das ist der Geist der Insel. Du kannst den Geist dieser Insel an diesen schönen geheimen Stränden geradezu einatmen.
Forse sei da solo e ti godi lo spirito dell'isola. Tu proprio respiri lo spirito dell'isola.
Paolo Mandolaro lebt seit 1,5 Jahren auf der Insel und liebt die Ruhe hier im Vergleich zu Teneriffa oder Gran Canaria. Er kam wegen der Corona-Pandemie nach Fuerteventura, wie viele andere.
Während der Corona-Pandemie konnten viele Angestellte arbeiten, wo sie wollten, weil es ja Homeoffice gab. Das heißt, die, die es sich leisten konnten in Europa und sehr qualifiziert waren, konnten von da aus arbeiten, wo sie wollten, weil sie alle Konferenzen und die Arbeit am PC erledigen konnten. Also suchten sie sich den schönsten und wärmsten Ort aus. Und das ist eben hier.
Deshalb wurden so viele Wohnungen an Europäer vermietet, beziehungsweise die Europäer kauften sich Häuser, so wie auch Stefano und Daniela aus Rom, die ebenfalls seit 1,5 Jahren hier leben. Allerdings im, wie Paolo Mandolaro ihn beschreibt, italienisch dominierten Norden bei Corralejo. Und dort führt der Weg über eine Buckelpiste an den sogenannten Popcornstrand, wo viele Italiener sind.
Questa è Popcorn Beach, che ci sono delle formazioni di piccoli coralli bianchi.
Das ist Popcorn Beach. Diese kleinen weißen Korallen haben eine Form wie Popcorn. Man kann sie natürlich nicht essen, aber sie sind einfach ein Wunder. Man darf sie nicht sammeln und man findet sie nicht überall. Aber doch an manchen anderen Stränden.
dove si trovano, si possono trovare questi coralli, piccoli coralli bianchi, e probabilmente sono, fanno parte di questa costa. Non si trovano dappertutto, però è una cosa caratteristica della costa. Sì, della costa di Fuerteventura, sì.
Stefano aus Rom nimmt die weichen, korallenartigen Steine in die Hand und sagt, er würde am liebsten reinbeißen. Die nach dem Urlaub mitzunehmen, ist streng verboten. Wer am Flughafen erwischt wird, muss für die weißen Souvenirs tausende Euro Strafe zahlen und sie wieder rausrücken.
Es ist einfach etwas Besonderes. Es wirkt alles so leicht. Einfach toll.
Come fosse una formazione calcarea.
Beim Leuchtturm in Toston, in der Nähe von El Cortillo, ist nach Angaben von Wissenschaftlern der Ursprung der Kanarischen Inseln. Hier sind mehr als 100 Wellenreiter vor den schwarzen Strandküsten im Wasser. Die dunkle Farbe kommt vom Vulkangestein. Dann Richtung Süden sieht man beim Vorbeifahren die trockene steinige Landschaft. Ziegen suchen und finden immer wieder kleine Grasbüschel. Wie Rosinenpicker sind sie auf den dunklen Feldern unterwegs. Immer wieder sieht man ein ausgetrocknetes Flussbett. Kein Wunder, es regnet auf Fuerteventura kaum. Deshalb sind nur wenige grüne Pflanzen zu sehen. Es sei denn, man fährt an einem Golfplatz für gut Betuchte vorbei. Dann geht es in ein Café in La Parette. Hier lebt Eva Becker schon seit über 15 Jahren. Angefangen hat sie als Schwimmlehrerin. Nun bringt sie den Gästen Latte Macchiato und Apfelkuchen.
Das ist hier ein ganz toller Surfspot. Wenn man den mal gesurft hat, habe ich nur von den Surfern gehört, dann ist man richtig gut, weil er sehr schwierig ist. Und hier sind Unterströmungen und das ist nicht ungefährlich. Von daher ist das hier ein richtiges Surfereck sozusagen. Beides. Also es ist steile Küste und unten ist aber noch Sand.
Und wie kommen wir zum Strand hin?
Einfach hier auf dem Weg langlaufen. Da ist vorgelaufen schon. Man sieht es eigentlich direkt und dann geht es eine Treppe runter. Wenn jetzt Flut wäre, müsste man ein bisschen außerhalb rumgehen, weil man dann die Treppe halt direkt im Wasser stehen würde.
In das Café kommt auch Alberto González häufiger mal vorbei, so wie die meisten Surflehrer von La Parette. Er fordert, dass die Regierung nicht länger die Augen vor den ungeregelten Problemen durch den Massentourismus verschließen darf.
Wir haben hier ein riesiges Trinkwasserproblem. Es gibt zu wenig für die Menschen, aber auch für die Landwirtschaft. Und unsere Regierung macht zu wenig, damit das Wasser nicht nur für die Touristen reicht.
Se destina una cantidad enorme de agua a la actividad turística.
Die Regierung hat nach den Protesten versprochen, langfristig das Vermieten von Häusern und Wohnungen zu limitieren. Doch das ist für den Aktivisten Alberto González zu wenig. Die Regierung der Kanarischen Inseln muss seiner Ansicht nach kurzfristig etwas unternehmen.
Die Regierung hat nicht genug getan, denn sie misst den Fortschritt der Kanarischen Inseln nur an der Zahl der ankommenden Touristen. Sie sagen, es war unglaublich. Dieses Jahr haben wir 14 Millionen Touristen, nächstes Jahr haben wir 15 Millionen Touristen und sie sind glücklich. Aber sie zählen nur quantitativ und fragen nicht, was das bedeutet und was getan werden muss.
El año que viene tenemos 15 millones de turistas y ellos están contentos.
Mehr Entsalzungsanlagen für mehr Trinkwasser, mehr Kontrolle, um die illegale Entsorgung von Fäkalien und Abfällen zu verhindern und Regeln, damit mehr bezahlbarer Wohnraum für Einheimische wie Federico Tassara entstehen kann und Menschen wie er nicht mehr in einem Wohnwagen leben müssen. Fuerteventura ist eine traumhafte Urlaubsinsel, auf der die Diskussionen über den Tourismus bleiben und weitergehen.
Thorsten Philips hat auf Fuerteventura mit Touristen und Einheimischen über die Zukunft der Insel gesprochen.
Thank you.
hat doch etwas Romantisches. Eine Zugreise über Ländergrenzen hinweg, über Stunden und Tage. Die Landschaft zieht an einem vorbei. Im Speisewagen lernt man andere Reisende kennen. Und wenn man abends die Augen schließt, ist man an einem ganz anderen Ort als am nächsten Morgen, wenn man die Augen wieder öffnet. Ob meine romantisch verklärte Sicht auf Nachtzüge wirklich der Realität entspricht und ob man wirklich erholt am Ziel ankommt, das hat Manuel Rauch für uns getestet. Er ist mit dem Nachtzug von Berlin nach Stockholm gefahren.
Kurz nach 21 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Neben mir am Bahnsteig tummeln sich Reisende mit Koffern und Rucksäcken. Hier und da höre ich schwedische Wortfetzen. Stockholm steht auf der Anzeigetafel. Als der Zug einfährt, strömen alle zielstrebig zu den Wagen. Die schlichten weißen Zugwaggons, die von einer roten Lok gezogen werden, wirken aus der Zeit gefallen. Teils sind es alte Interregio-Wagen der Deutschen Bahn, die vor einigen Jahren aussortiert hat. Ich hiefe meinen schweren Koffer in den Zug und schiebe ihn durch den engen Gang. Bis jeder sein Abteil gefunden hat, dauert es, aber Zeit ist ja genug. Für die nächsten 16 Stunden ist der Zug unser Zuhause. 1400 Kilometer ist die Strecke lang, von Berlin nach Hamburg, weiter über Kopenhagen, Malmö bis nach Stockholm. Da will auch Leonie hin. Die Berlinerin freut sich auf einen viertägigen Städtetrip.
Ich finde mit Zugreisen immer besser als mit Flugzeug und über Nacht eigentlich auch ganz praktisch für so eine lange Fahrt, weil man dann die Zeit mit Schlafen verbringen kann, für auch irgendwie weniger Geld, weil man zwei Hotelnächte spart. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren.
Der Snelltoget fährt seit 2021 auf der Strecke. Das private schwedische Eisenbahnunternehmen, eine Tochter der deutsch-französischen Transdev-Gruppe, finanziert sich dabei rein über Fahrkartenverkäufe. Zwischen April und September fahren die Nachtzüge fast täglich von Berlin nach Stockholm. Mit Erfolg. Zur Hauptsaison im Sommer sind manche Fahrten lange im Voraus ausgebucht. Für meinen Platz im Liegewagen habe ich umgerechnet gut 100 € bezahlt. Je nachdem, wann und für welchen Tag man bucht, kann man die Fahrt aber auch teurer oder günstiger bekommen. Einen reinen Sitzplatz gibt's schon ab 35 €, wenn man Glück hat. Ich öffne die Schiebetür zu meinem Abteil. Ganz schön eng. 6 Betten sind in dem kleinen Coupé untergebracht, 3 auf jeder Seite, als Stockbetten übereinander. Und das Abteil ist voll ausgebucht. Platz 86 ist meiner. Natürlich der ganz oben rechts. Heißt, ich muss an der kleinen Leiter an der Fensterseite hochkraxeln. Und weil für meinen großen Koffer auf dem Boden kein Platz ist, muss der auch mit da hoch. Hinter den oberen Betten ist eine Art Ablagefläche in der Wand. Puh. Auch Andrea und Mikkel haben sich fürs Liegeabteil entschieden. Das dänische Pärchen war in Warschau im Urlaub, hat von dort den Zug nach Berlin genommen und jetzt fahren die beiden mit dem Nachtzug heim.
Ich finde es ziemlich schön und eine gute Lösung. Die ganze Nacht im Zug zu sitzen ist zu viel für meinen Rücken. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und kann dann ein bisschen schlafen.
Wenn du aufrecht sitzt, kannst du dich überhaupt nicht ausruhen. Dein Körper tut weh und du hältst an jeder Station. Hier ist es einfach schön. Du fühlst dich ein bisschen wie ein Baby, wenn du da oben liegst. Der Zug wiegt dich in den Schlaf. Das ist eine romantische Art zu reisen.
Davor muss aber erstmal das Bett bezogen werden. Gar nicht so einfach, wenn auf dem schmalen Boden zwischen den Liegen gerade mal 2 Personen gleichzeitig stehen können. Leonie aus Berlin ist im selben Abteil wie Andrea und Mikkel.
Man muss sich schon koordinieren. Also die beiden waren jetzt gerade eben auf dem Flur, während 2 andere Betten gezogen haben. Da muss man schon Schichtdienst machen. Aber ich finde, wenn dann alles an seinem Platz ist, dann geht's voll. Wir haben jetzt irgendwie 5 junge Leute im Abteil. Also es ist gerade irgendwie ganz cool gewesen. Wir haben uns nett unterhalten.
Eine Zufalls-WG für eine Nacht. Im besten Fall entstehen so neue Freundschaften. Im schlimmsten liegt man mit grummeligen Schnarchern zusammen. Wem das zu riskant ist, kann für deutlich mehr Geld auch ein eigenes Liegeabteil buchen. Während der Zug Richtung Norden durch die Nacht rattert, begegnen mir auf den Gängen Passagiere im Schlafanzug oder mit Zahnbürste im Mund. In jedem Wagen gibt es 2 Toilettenräume mit Waschbecken. Bei einigen Abteilen haben die Reisenden direkt nach der Abfahrt die Vorhänge zugezogen, in andere sehe ich vom Flur aus rein. Ein älteres Ehepaar, eine Gruppe junger Frauen beim Kartenspielen, 2 Kumpels, die offenbar nicht das erste Bier des Abends zu sich nehmen. Ein paar Passagiere sind bis zum Schlafengehen der Enge des Abteils entflohen und haben sich im Sitzwagen niedergelassen. Neben denen, die erst gar keine Liege gebucht haben. Alva aus Stockholm etwa will die Nacht hier verbringen. nicht das erste Mal.
Nein, ich glaube, ich bin hier schon 10 oder 15 Mal gefahren. Es ist ziemlich gemütlich, vor allem wenn so wenig los ist. Man fühlt sich wie außerhalb der Zeit. Es ist schwer zu sagen, wie spät es ist und schwer zu sagen, wo man gerade ist.
Die Wagen haben einen nostalgischen Charme. Blau und rot bezogene Sitze, holzvertäfelte Wände. An goldenen Haken neben dem Fenster kann man seine Jacke aufhängen. Gegen Mitternacht macht der Zug in Hamburg Halt. Drei Studentinnen steigen ein und setzen sich in ihre gebuchte Dreiersitzecke.
Wir wollen eine Freundin besuchen, die ihr Auslandssemester macht. Und wir haben uns jetzt für den Nachtzug entschieden, weil wir halt ökologischer fahren wollten und nicht den Flieger nehmen. Und ja, es war unschlagbar günstig.
Das Klimaargument höre ich hier im Zug immer wieder. Auch deshalb feiern Nachtzüge in Europa gerade eine Art Comeback. Die Zahl der europäischen Verbindungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auch auf unserer Strecke Berlin-Stockholm fährt inzwischen ein zweiter Anbieter, die schwedische Staatsbahn. Die EU will weiter in grenzüberschreitende Nachtzüge investieren. Noch gibt's aber Probleme. Unterschiedliche nationale Standards beim Schienennetz etwa. Und es fehlen vergleichende Buchungsplattformen. Die Deutsche Bahn hat sich 2016 komplett von ihren eigenen Nachtzügen getrennt. Auch einige ihrer alten Liegewagen sind jetzt für den Snelltoget im Einsatz. Während bei immer mehr Abteilen die Vorhänge zugehen, bereitet sich das Zugpersonal auf die Nacht vor. Zugbegleiter Daniel hat vorhin schon die Namen der Passagiere überprüft. Jetzt streift er durch die Gänge und bringt eine Leiter in ein Abteil.
Meine Aufgabe ist vor allem die Sicherheit an Bord. Ich gehe herum und schaue, ob alles in Ordnung ist. Ansonsten überprüfen wir die Fahrscheine und sind für die Reisenden da, wenn sie Fragen haben.
Seit 2 Jahren macht er das schon. Heute ist er ein bisschen müde, erzählt er mir, aber das sei schon in Ordnung.
Klar, es kann schon anstrengend sein. Ich arbeite 12 Nächte im Monat, bis zu 4 Nächte am Stück. Das ist jetzt meine 4. Nacht. Wenn ich morgen nach Hause komme, habe ich eine Woche frei. Es ist aber ein spannender Beruf. Man trifft viele Menschen und es ist toll, herumzureisen.
Daniels Kollegin sitzt in einem kleinen Kiosk und verkauft Snacks und Getränke. Viel ist nicht los heute Nacht. Um 12:30 macht sie den Laden zu. Jetzt kehrt endgültig Ruhe ein im Zug, auf den Sitzen und in den Liegeabteilen. Ich klettere hoch zu meinem Schlafplatz und schließe die Augen. Viel Platz habe ich nicht gerade, aber die Liege ist erstaunlich bequem. Dazu das monotone Rattern und die leicht schaukelnden Bewegungen. Spätestens jetzt weiß ich, was Mikkel gemeint hat. Der Zug wiegt mich in den Schlaf. Aus dem reißt mich gegen 2 Uhr in der Nacht aber ein lautes Poltern. Ich höre Stimmen auf dem Gang. Police! Wir sind an der dänischen Grenze. Im Abteil nebenan klopfen die Polizisten an die Tür und kontrollieren die Pässe. Zu uns kommen sie nicht. Wach bin ich trotzdem erstmal wieder. Aber schnell löse ich wieder ein. Der Zug rattert weiter quer durch Dänemark und erreicht in den Morgenstunden die Grenze zu Schweden. Über die knapp 8 Kilometer lange Öresundbrücke überqueren wir die Meerenge zwischen Kopenhagen und Malmö. Dort angekommen hat der Zug erstmal 1 Stunde Aufenthalt, denn einige der Liegewagen werden abgehängt. Dafür kommen neue Sitzwagen dazu. Ich stehe auf und vertrete mir draußen ein bisschen die Beine. Ich fühle mich erstaunlich ausgeschlafen, was die 3 Studentinnen aus Hamburg in der Dreiersitzecke nicht behaupten können.
Das war nicht so gemütlich. Also ich habe auf dem Boden geschlafen. Weil ich im Sitz nicht schlafen kann.
Ich habe mehrere Positionen ausprobiert. Hier auf dem Stuhl, dann dort drüben, dann auch auf dem Boden, dann wieder hier. Also für andere Leute, die sich einen Sitz buchen, bucht am besten den neben euch, damit ihr auf beiden Stühlen schlafen könnt. Das ist am bequemsten, vermutlich.
Unbedingt Oropax und irgendwas für die Augen mitnehmen, weil ich fand es zwar auch sehr laut und hell hier drin. Diese Deckenlampen waren ja voll an die ganze Zeit.
Immerhin ist jetzt auch der Speisewagen Krogen da. Wer sein Frühstück vorab online bestellt hat, bekommt es hier serviert. Ansonsten gibt's eine Selbstbedienungstheke mit Brückkaffee und Kanelbulla, also Filterkaffee und schwedischen Zimtschnecken. Krogen heißt übersetzt die Kneipe und ein bisschen so fühlt es sich auch an. Auf den Tischen stehen altmodische Bankierslampen mit goldenem Fuß und grünem Schirm. Und während draußen klischeehaft südschwedische Wälder, Seen und rote Holzhäuser vorbeiziehen, schlürfe ich meinen ersten Kaffee. Irgendwie gemütlich, dieses entschleunigte Reisen. Sich so ganz langsam dem Ziel zu nähern und eben nicht von jetzt auf gleich in ein anderes Land, eine andere Kultur reingeworfen zu werden. Es fühlt sich für mich so an, als würde ich Zeit geschenkt bekommen. Mit etwa 20 Minuten Verspätung fährt der Zug schließlich in Stockholm ein, 2:30 am Nachmittag. Die Fahrt hat mehr als 10-mal so lange gedauert wie mit dem Flugzeug. Umso schneller verstreuen sich die Passagiere in der Bahnhofshalle. Gerade noch Reisegefährten für eine Nacht, jetzt schon wieder das ganz persönliche Ziel vor den mehr oder weniger verschlafenen Augen. Ich schieb meinen Koffer wach Richtung Stadt.
Mein Kollege Manuel Rauch ist tatsächlich mit dem Nachtzug entspannt in Stockholm angekommen und wir am Ende dieses Sonntagsspaziergangs. Richtig schön, dass Sie die Reise mit mir angetreten sind. Ich würde mich übrigens freuen, wenn Sie mir eine Mail schreiben würden mit Feedback an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und sende Gedanken raus an alle Mütter mit Thinking About You von Frank Ocean. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made, it usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? You were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far? Of course, I remember. How could I forget how you feel? You know, you were my first time, a new feel. It will never get old, not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white.